Ich habe so ziemlich am Ende von meiner Entscheidung, mich taufen zu lassen, ein längeres Gespräch mit dem Marc gehabt und Marc hat mich so ein bisschen darauf gepiekst, als es so mehr um die Frage geht, okay, nicht ob ich mich taufen lasse, sondern wo und wie wir das genau machen. Und er meinte zu mir, hey, mach das doch im Gottesdienst. Und das, was mir irgendwie immer wieder so ein bisschen wo ich sehr vorsichtig war, war dieser Punkt zu sagen, ja, aber irgendwie fühlt sich das anders an. Irgendwie ist es nicht so diese klassische Bilderbuch-Taufgeschichte, die man sich vielleicht manchmal so in baptistischen Kreisen vorstellt. Und deswegen ist auch mein Zeugnis, glaube ich, heute ein bisschen ein anderes. Es geht nicht so sehr darum, dass ich euch heute Zeugnis geben darf nach dem Motto, guck mal, was Gott Großes in mir bewirkt hat und wie er mich zu ihm gezogen hat, sondern das ist heute ein Zeugnis, dass ja jemand auch hier vorne steht und sich irren kann. Und das ist ein Zeugnis, dass wir alle nicht die Wahrheit mit Löffeln gefressen haben und wenn wir die Schrift aufschlagen, dass zu 100.000% uns immer alles klar ist und wir niemals eine Frage haben werden, solange wir den Geist Gottes haben, ist uns, sind wir unfehlbar? Nee, ganz im Gegenteil. Jeder von uns kämpft und ringt mit der Wahrheit und das, wovor Gott mich bewahrt hat, in all dem Fragen und Suchen, ist ein hartes Herz zu bekommen und zu meinen, so wie ich das glaube, so wie ich meine, das verstanden zu haben, so wie ich das im Studium gelernt habe, wird es wohl für immer und ewig auch so sein. Ja, ich war vor ein paar Monaten in Bretten, bei einer sehr netten und lebendigen EFG, weil die derzeit auf der Suche nach einem Pastorenstelle, die haben eine offene Pastorenstelle, sind da auf der Suche und die Connection kam über den Michi und wir dachten, hey komm, wir nehmen uns mal die Zeit, uns kennenzulernen. Und es war ein total lebendiges, schönes Gespräch und wir haben uns ausgetauscht, was wir so machen, woher wir kommen, was auch so unsere Prägungen sind und wie das halt so ist. Bei so Gesprächen, wo man versucht, sich auch kennenzulernen und vielleicht auch, ob da mehr daraus entstehen kann, kommt man irgendwann so auf diese theologischen Glaubensthemen. So, okay, wie stehst du denn dazu und dazu? Und natürlich in klassischer baptistischer Manier war das Erste, was sie angesprochen haben, wie stehst du denn zur Taufe? Da wurde es ein bisschen ernster. Zu dem Zeit, ich bin landeskirchlich aufgewachsen, das heißt, meine Eltern haben mich im Vertrauen darauf, dass sie Gott gehorsam sind, mich taufen lassen, von einem gläubigen Pfarrer auch damals. Und ich habe landeskirchlich Theologie studiert und hatte deswegen schon eine starke Prägung und habe immer versucht, da so meinen Weg durchzumanövrieren und da eher so eine schwammige, weiche Position zu halten. Und es war total interessant, weil ich dachte, okay, das wird am Ende der Dealbreaker sein. Also entweder sie akzeptieren das oder sie akzeptieren das nicht. Und wir hatten plötzlich total viel gemeinsam. Die waren gerade im Prozess, das ganze Thema Taufe und Mitgliedschaft zu lockern und aufzuweichen. Und wir konnten da einen richtig guten Weg zusammenzuführen. Und ich dachte, voll interessant, krass, dass das so irgendwie plötzlich so offen und so entspannt ist und dass wir da zusammenkommen. Und dann kam das zweite Thema. Und zwar, wie stehe ich denn zu der Ältestenschaft und wie begründe ich das biblisch? Was ist meine Position zur Gemeindeleitung? Und dann ging das Gespräch ganz schnell in die Hose, weil wir gemerkt haben, dass wir da sehr an unterschiedlichen Positionen stehen. Und das ganze Gespräch ist eher in nicht so eine gute Richtung gedriftet. Es wurde dann eher mehr eine hitzige Diskussion und ein großes Streiten darum, ob ich jetzt nun völlig an der Wahrheit vorbeischieße oder nicht. Und so sind wir dann, wir haben uns dann noch so ein bisschen gequält, ich glaube so eine halbe Stunde oder so. Also war ein sehr unangenehmes Gespräch. Wir sind dann auf jeden Fall auseinandergegangen mit der Perspektive, wir denken beide nochmal drüber nach. Ich glaube, keiner in der Runde hat sich zu dem Zeitpunkt offen getraut zu sagen, okay, nee, das wird einfach nichts. Aber gut, so macht man das halt. Man ist ja irgendwie nett und diplomatisch. Und ein Satz, der kam am Ende noch und der hat mich nicht losgelassen. Einer von den Gemeindeleitern hat dann zu mir gesagt, hey, aber pass mal auf, hast du hier nicht eigentlich ein komisches Schriftverständnis? Bei der Taufe bist du super weich, da legst du die Bibel schwammig aus, aber was das Thema Ältestenschaft angeht, da bist du wörtlich und eisern und da rückst du keinen Zentimeter von ab. Und das war so der Satz, mit dem ich dann anderthalb, zwei Stunden nach Hause fahren durfte und der mich dann die nächsten Wochen auch nicht mehr losgelassen hat. Und ein paar von euch kennen mich schon ein bisschen besser. Ein paar kriegen mich hier immer mit. Das, was mir am schwersten fällt, ist, mich meistens kurz zu halten beim Predigen. Was oft einfach daran liegt, dass ich so ein großes Herz für die Schrift habe. Mir ist es wichtig. Ich habe mich damals mit 18 bekehrt, als ich angefangen habe, Bibel zu lesen. Das war der Weg, die Art und Weise, wie Gott zu mir gesprochen hat, wie er mein Leben verändert hat. Ich durfte jahrelang in eine Gemeinde gehen, wo das Wort im Zentrum steht, wo man gute Bibelauslegungen Woche für Woche, Predigt für Predigt hatte und wo man wirklich tief, tief im Wort verankert war und wo klar war, das ist der Standard, daran richten wir uns und wir wollen unser Leben an Gottes Wort ausrichten. Und vor allem als jemand, der hier vorne steht und sich bewusst ist, dass mein Schriftverständnis ja nicht nur was für mich zu tun hat, was ich privat für meine stille Zeit und vielleicht wie ich Lebensentscheidungen treffe, Auswirkungen hat, sondern mein Schriftverständnis euch auch beeinflusst. Ich habe das Privileg, euch meine Gedanken, meine Auslegungen ab und zu mal hier vorne mitzuteilen, euch mit auf die Reise zu nehmen, wie Gott zu mir spricht. Und das ist eine große Verantwortung. Und wenn eins klar sein muss, dann ist es eigentlich mein Schriftverständnis. Weil ich nicht nur, salopp gesagt, mir damit Schwierigkeiten mache am Ende vor Gottes Angesicht, sondern ich euch auch Schwierigkeiten mache vor Gottes Angesicht. Und deswegen war es mir schon immer ein sehr, sehr großes Anliegen, genau an dem Punkt klar zu sein, sauber zu sein und mich vor allem auch korrigieren zu lassen. Weil was ich im Studium auf jeden Fall gelernt habe, ist, es gibt sehr viele Theologen und die haben sehr viele unterschiedliche Meinungen zu allem Möglichen. Warum bin ich der eine, der es zu 100% richtig hat? Nee, auf gar keinen Fall. Sondern es ist ein Ringen, das ist ein Kämpfen und dafür gehört auf jeden Fall ein weiches Herz und auch eine Korrigierbereitschaft immer wieder dazu. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay gut, wenn da was dran ist, egal wie verletzend dieser eine Satz war, weil es ist mir ja wichtig, die Schrift liegt mir super arg am Herzen. Und dann kommt plötzlich so ein Satz. Das eine, wo ich versucht habe, in meinen Jahren als Christ immer klar zu sein, das wird plötzlich in Frage gestellt. Und es wäre ein leichtes gewesen, aus diesem Gespräch rauszukommen und zu sagen, boah, also ganz ehrlich, so wie die mich behandelt haben, was die mir gesagt haben, das war nicht in Ordnung, da sind ziemlich viele unangenehme Sachen gefallen. Da sind auch ziemlich viele kritische Sachen gefallen. Und ich hätte es ganz einfach abtun können. Ich hätte mein Herz hart machen können, sagen können, okay, war nix, nette Erfahrung, bisschen Sprit verschwendet, aber was soll der Geiz? So wie die mit der Schrift umgehen, gut, dass ich da nicht hingehe, so nach dem Motto. Das wäre ein ganz leichtes gewesen. Es wäre leicht gewesen, auf meinem hohen Ross sitzen zu bleiben, zu glauben, dass ich das richtig habe, dass die einfach falsch liegen und zu gehen. Aber dieser eine Satz, hey, misst du dann nicht mit zweierlei Maß, das hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Und so kam es dann dazu, dass ich angefangen habe, über die nächsten Monate mich mit den Themen nochmal auseinanderzusetzen. Und dass ich bei dem Thema Ältestenschaft da meine Meinung ändert, das hat sich ganz klar oder relativ schnell irgendwie negiert. Ich habe die Argumente nochmal bewegt. Ich wollte ein offenes Herz haben für, habe das alles nochmal hochgeholt, nochmal durchgearbeitet und da wieder neu eine Klarheit für gefunden. Und dann kam irgendwann dieser Punkt, dass ich gemerkt habe, ja, aber was mache ich jetzt mit dem Satz? Und wie es ist, wenn man nicht weiterkommt, dann geht man zu weisen Ratgebern. Der Michi ist immer jemand, der auch da mehrere Stunden mal Zeit hat, wenn man mit solchen Themen kommt, wofür ich richtig, richtig dankbar bin. Michi meinte schon, hey, ja, beweg das mal. Es kann schon sein, dass du da nicht ganz sauber bist, beziehungsweise, dass ich zumindest da eine unterschiedliche Gewichtung in diesen einzelnen Themen reinstecke. Das hat am Ende dazu geführt, dass ich dann gemerkt habe, okay, wenn es das eine Thema nicht ist, dann ist es das andere. Und so fing dann nochmal eine neue theologische Reise an, ich glaube zum dritten oder vierten Mal, über das Thema Taufe. Und es war richtig, richtig bewegend, wie Gott so nach und nach, peu à peu, aus diesem einen Gespräch heraus, wo es eigentlich um was ganz anderes ging, mein Herz nach und nach nochmal verändert hat und mich neu wieder vor Dinge vor Augen geführt hat, die am Ende zu dem Punkt kommen, dass ich hier stehe und dass wir in einer knappen halben Stunde wahrscheinlich dann unten am Main stehen werden und das Übrige dann tun. Und von diesem einen Satz war, ist einfach super lustig, weil ich glaube, die Intention von diesem einen Satz war, eigentlich aus einem wahrscheinlich, vielleicht aus so einem leicht verletzten, angegriffenen Herzen heraus, nochmal mir was mitzugeben, mit der leisen Hoffnung, ja, vielleicht ändere ich ja meine Position noch, was die Ältestenschaft angeht. Und ich glaube, niemand von uns, der an dem Abend diesen Raum verlassen hat, hätte gedacht, dass ich mich jetzt am Ende taufen lasse und dass das am Ende, dass das jetzt die Sache ist. Und lustig ist, dass der Grund oder die Argumentation, warum ich die Absage dann von ihnen auch bekommen habe, ein paar Wochen später, ist, dass sie gesagt haben, ja, sie wollen, auch wenn sie das jetzt öffnen, die Mitgliedschaft für Menschen, die praktisch in der Bundestaufe stehen, ist es ihnen zu heikel. Und meine Taufe wäre praktisch das Problem, warum ich dort nicht als Pastor anfangen könnte. Was ein bisschen lustig ist, wir sagen ihnen jetzt mal nicht, dass ich mich mal taufen lasse. Und es gab so viele wertvolle Schriftstellen, die mich am Ende dahin geführt haben, wo ich heute stehe. Und ich will euch das nicht vorenthalten. Ich will nicht heute einfach nur Zeugnis geben, sondern ich will mit euch auch kurz rauszugreifen, um einfach so zwei kleine Punkte jetzt am Ende noch kurz rauszugreifen, die mich total bewegt haben, wo ich ganz, ganz viel profitieren durfte in dieser Zeit, wo ich mich damit beschäftigt habe und die nicht nur was unmittelbar mit Taufe zu tun haben, sondern die, glaube ich, für uns alle immer wieder eine gute Erinnerung sein können und wo wir immer wieder dankbar Gottes Wort annehmen können. Und deswegen lese ich mit euch jetzt zum Abschluss einmal kurz noch die Geschichte von Philippus in der Apostelgeschichte 8. Und ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach: Steh auf und wandere nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Diese Straße ist einsam. Und er stand auf und machte sich auf den Weg. Und siehe, da war ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Kämmerer und ein Gewaltiger der Kandate, der Königin von Äthiopien, welcher über ihren ganzen Schatz gesetzt war. Dieser war gekommen, um in Jerusalem anzubeten, und nun kehrte er zurück und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Und da sprach der Geist Gottes zu Philippus: Tritt hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Und da lief Philippus hinzu und hörte den Propheten Jesaja lesen, und er sprach: Verstehst du eigentlich, was du liest? Er aber sprach: Wie kann ich denn, wenn mich niemand dazu anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Schriftstelle aber, die er las, war diese: Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt, und wie ein Lamm vor dem Scherer stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht aufgehoben. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Und da wandte sich der Kämmerer an Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von jemand anderem? Und da tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das ganze Evangelium von Jesus. Und als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser, und der Kämmerer sprach: Siehe, hier ist Wasser. Was hindert es mich, getauft zu werden? Da sprach Philippus: Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Und er sprach: Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er ließ den Wagen anhalten, und sie stiegen beide hinab in das Wasser, und Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Und als sie aber aus dem Wasser heraufgestiegen waren, entrückte der Geist des Herrn Philippus, und der Kämmerer sah ihn von fortan nicht mehr, denn er zog voll Freude seines Weges. Philippus aber wurde in Asdod wiedergefunden, und er zog umher und verkündete das Evangelium in allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Ich finde es total spannend, wie Gott in dieser Situation spricht und wie er führt. Weil wenn wir Gottes Führung in dieser Stelle angucken, dann gucken wir ja immer sofort auf den Philippus. Und wir merken so, ja, das ist so dieses Musterbild, wie wir das gerne hätten, oder? Gott spricht, wir gehen hin, zack, es passiert eine Situation, wir gehen da rein, am besten gibt Gott uns noch eine Steilvorlage und am Ende passiert was Großartiges und wir können sagen, boah, das war so krass, guck mal, was Gott da bewegt hat. Aber was für mich im Studieren und im Lesen von dieser Stelle viel interessanter war und wo ich glaube, was viel mehr mit unserem eigenen Leben zu tun hat, ist, wie Gottes Geist hier die Situation für den Kämmerer geführt hat. Der Kämmerer hat einfach sein Bestes getan. Er wollte Gott anbeten, er wollte nach Jerusalem, er wollte in der Schrift forschen und Gott hat in dem Moment, wo er nicht weiterkam, ihm den Philippus zur Seite gestellt, um vorwärts zu kommen. Es war eine Situation, die sich der Kämmerer niemals hätte vorstellen können und trotzdem setzt Gott Philippus an diesen Ort für diesen Kämmerer, um ihm das Evangelium und die wirkliche Gemeinschaft mit Gottes zu eröffnen. Eigentlich wäre der Kämmerer nie voll in die Gegenwart Gottes gekommen. Doch Gott schafft diese Situation. Er schafft diesen Weg. Und am Ende ist es einfach diese Offenheit des Kämmerers, ja zu Philippus zu sagen, ihn anzuhören und ihn sprechen zu lassen. Und das war mir einfach so deutlich, so am Anfang des Jahres rausrollt. Ich hatte das nie geplant. Und trotzdem setzt manchmal Gott Situationen, er setzt uns in Orte, wo wir eigentlich was tun wollen, wo wir glauben, genau das ist das Richtige, das ist Gottes Weg und Gott lässt uns in was reinschlittern, um dann aber gefühlt eine 180-Grad-Wende zu machen und uns auf Sachen aufmerksam zu machen, die wir in den normalen Situationen, in unserem normalen Alltag nie hätten irgendwie aufnehmen können, wo wir nicht hätten weich sein können. Es hat dieser harte Satz hat's gebraucht, um mich da nochmal an diesen Punkt zu führen, wirklich weich zu werden, wirklich nochmal ins Gebet zu gehen, vor Gott diese Bibelstellen und das Wort und diese Gedanken zu drehen und zu wenden, ne? Und ja, auch mich korrigieren zu lassen. Und ich glaube, wir verpassen oft Gott, weil wir zu stark diesen Fokus haben, weil wir eben diese Offenheit nicht haben, weil wir nicht bereit sind, uns überraschen zu lassen. Und ich glaube, das ist so eine Einladung, die ich dir mitgeben will. Hey, mach dich wieder offen für Gottes Wirken, für Gottes Sprechen. Glaub nicht, dass dein Leben immer gerade laufen muss. Glaub auch nicht, dass Gott dann wirkt, wenn er dir den Engel vom Himmel schenkt und nur dann wirkt. Nee, Gott führt uns manchmal auf Abwege, um unser Herz zu verändern. Weil oft ist Gottes Wirken mit Umkehr und mit einer schweren Entscheidung verbunden. Und es sind oft die herausfordernden und die schweren Situationen, wo unser Herz dafür weich wird und offen wird, Ja zu Gottes Stimme zu sagen und Ja zu seiner Führung zu sagen. Und der zweite Punkt ist einfach, ich finde es so bewegend, wie der Kämmerer hier dieses Herz für die Schrift hat. Wie er sagt, hey, ich will die Wahrheit aus Gottes Wort nehmen. Ihr müsst euch das mal vorstellen, das Fest, wozu er hingefahren ist, das Fest, was parallel im jüdischen Kontext zu Pfingsten steht, ist die Schenkung der Tora. Es ist gleichzeitig das Erntedankfest, aber auch die Übergabe der Tora. Die Schrift wird gefeiert. Und der kommt aus Äthiopien. Das ist wahrscheinlich so ein einmaliges Lebensereignis, das dieser Mensch da hat. Er hat sich dafür entschieden, dem Gott Israels zu folgen, auch wenn er niemals in die Nähe Gottes treten kann, weil er kein Teil des jüdischen Volkes ist. Und er will trotzdem diese Wahrheit, so nah es geht, bekommen. Und er sagt, ja, diese eine Chance, die ich vielleicht in meinem Leben habe, nach Jerusalem zu reisen, verwende ich, um an dem Fest teilzunehmen, wo wir feiern, dass Gott sein Wort den Menschen gibt. Und er kauft diese Rolle. Die waren schweineteuer. Da kommt man nicht einfach so ran. Und er liest. Und ja, er kommt nicht weiter. Aber er hat diese Offenheit und diese Demut, immer wieder sich einladen zu lassen, Menschen da reinsprechen zu lassen. Und es ist unglaublich, was Gott mit dieser Offenheit tut. Und ich finde mich da immer wieder drin. Ich merke, dass das ein Ringen ist, diese Offenheit dem Wort gegenüber zu haben. Ich glaube, wenn wir lange, lange Zeit im Wort unterwegs sind, wenn wir lange schon mit Jesus unterwegs sind, am besten, wenn wir sogar noch christlich aufgewachsen sind, diese ganzen Geschichten mit der von Kind auf an in diesen ganzen Bilderbüchern gefressen haben, nie geglaubt haben, dass wir es wirklich mal selber lesen müssten, wir bauen einfach diese Immunität auf. Und wir bauen eine Resistenz auf, dass niemand mehr in unser Leben sprechen kann. Dass es eben nicht dieser Punkt ist, wo jemand von der Kanzel runter, jemand, der neben einem sitzt, vielleicht der Neubekehrte in der Kleingruppe, dass der sagen kann, hey, aber eigentlich sagt es doch was ganz anderes aus. Dieser Kämmerer hatte diese Offenheit. Er hat Philippus eingeladen. Und wir sind da in der Gefahr und ich habe das immer wieder gemerkt, auch auf dieser Reise. Hey, wir sind so schnell daran, dass wir unsere eigenen Überzeugungen, dass wir unsere eigenen Vorstellungen so gerne bestätigt haben wollen. Dass wir einfach nur die Bibel aufschlagen und die sagt uns, okay, morgen musst du das und das tun. Oder dass wir an die Bibel rangehen und sagen, oh, das ist jetzt zu unbequem und dann anfangen zu sagen, ja, vielleicht ist das nicht so wichtig. Okay, komm, ich lese einfach ganz schnell nochmal Philipper 2, weil das tut ja so gut. Wir kennen das alle. Wir kennen das alle, dass wir entweder einfach nur gerne eine strikte Anleitung hätten oder dass wir anfangen, die unbequemen Sachen zu ignorieren, auszublenden oder zu verweichlichen. Aber es ist am Ende diese Offenheit zu sagen, ja Gott, ich will mich immer wieder von deinem Wort neu korrigieren lassen. Weil wir alle haben nicht die absolute Wahrheit. Die absolute Wahrheit liegt in Jesus Christus. Und wir sind dazu aufgefordert, ihn immer wieder in unser Leben einzulassen und immer wieder neu mit offenem Herzen sein Wort zu bewegen. Und wenn wir lesen, wenn wir fragen und wenn wir uns auch entscheiden, dem zu folgen, dann öffnet Gott uns neue Wege. Dann führt er uns auf seinem Weg. Dann dürfen wir den leichten Weg gehen, weil wir uns immer wieder von Jesus korrigieren lassen. Und das Wunderbare ist, ich darf heute hier stehen und sagen, ja, ich habe mich geirrt. Das ist okay. Und das disqualifiziert mich nicht und es treibt mich nicht weg. Weil das, was Jesus sich von uns wünscht, ist, dass wir zum einen alles auf ihn werfen, dass wir seine Rettung annehmen, dass wir uns da demütigen vor ihm und dass wir sagen, hey, mein oberstes Ziel ist, mit klarem Blick auf Jesus und mit klarem Blick auf sein Wort zu leben und mich danach zu richten. Und solange ich das tue, darf ich fallen und stürzen und das ist okay. Wir müssen hier keinen perfekten Lebenswandel leisten. Wir müssen hier nicht die übertollen, großartigen Menschen sein. Eigentlich ist die Gemeinde ein Krankenhaus, wo ganz viele Verletzte kommen und Heilung erfahren. Und das ist so ein Geschenk und das ist so ein Privileg und ich lade euch dazu ein, hey, wenn du gerade eine Durststrecke hast mit dem Wort, dann öffne dein Herz. Fang an zu lesen, fang an zu fragen und dann bist du auch eingeladen, danach zu leben. Und das ist am Ende der Grund, warum ich sage, hey, was hindert es mich, mich heute taufen zu lassen? Amen.